Erderwärmung, Kriege in Europa, Krieg im Nahen Osten, Finanzkrise und zunehmende Gewalt in der Gesellschaft. Die Welt scheint durchzudrehen. Alle sind besorgt. Mit bangen Gefühlen lebt man von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Wie kann da unsere Seele Frieden finden? Die Bibel kann uns dabei helfen. Die Bibel kann uns Heil geben. Das sagt jetzt nicht der Papst oder ein Priester. Das sagen die Psychotherapeuten Professorin Paraskevits Mavrogiorgou und Professor Georg Juckel. Ihr Buch heißt dann auch, wie die Seele wieder Frieden findet, warum die alten Geschichten der Bibel uns heute Halt geben. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo zusammen.
Die Bedrohung, die wir heute durch den Klimawandel und durch die Kriege erleben, die sind ja sehr real. Wie kann da so ein, ich sag mal, Märchenbuch wie die Bibel helfen, meine Ängste zu überwinden, die doch sehr begründet sind?
Ich betrachte die Geschichten der Bibel gar nicht als Märchen, sondern den Ausblick oder den Anblick der realen Gegebenheiten, wie sie früher mal waren und jetzt auch sind. Krisen, Sünden, in Anführungsstrichen Leiden. Das ist etwas, was Menschen genuin ist und jederzeit immer vorkommt.
Nun muss man sagen, dass die Bibel als heilsbringende Lektüre eigentlich nur funktioniert, wenn man an Gott glaubt. Hilft die Bibel mir nur, wenn ich Christ bin?
Das denke ich nicht, obwohl ich selber ja jemand bin, der eben mich immer noch als Suchender betrachte. Gott ist sicherlich ein Orientierungspunkt. Die Geschichten der Bibel sind quasi anthropologische Grundmuster. Es werden quasi Dinge der menschlichen Existenz thematisiert, die nach dem Sinn fragen, nach der Endlichkeit, der Vergeblichkeit, nach all dem, was quasi Leid und Trauer bedeutet. Daran können sich Menschen eben orientieren und eben auch Hoffnung und Trost finden. Das heißt, letztendlich muss man nicht sozusagen gläubig sein, sondern muss eben schauen, inwiefern ich aus der Bibel und letztendlich einer übergeordneten Dimension ein Stück weit eine Perspektive finden kann.
Aber Sie gehen doch von einem Fixpunkt aus, nämlich von Gott. Wir können alle nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, heißt es. Also daran muss ich doch glauben, oder?
Das ist vollkommen richtig. Und letztendlich muss auch jemand, der vielleicht eben eher von der Naturwissenschaft herkommt oder bezüglich einer Religion sehr kritisch eingestellt ist, muss sich halt fragen, was quasi der Fixpunkt von all dem sozusagen ist, was das Universum und unsere menschliche Existenz ausmacht. Das ist letztendlich ein Punkt, der jedem sozusagen in dunklen Nächten oder letztendlich auch bei Krisen und Krankheiten durch den Kopf gehen müsste. Unsere These ist eben ganz klar, dass ich irgendeine Form von Erklärungsmodell für mich benötige. Und da ist ein Fixpunkt wie Gott eine Denkbarkeit oder ein anderer höherer Sinn.
Was kann das sein?
Eine andere höhere Macht oder eine andere Energiequelle. Also für mich ist es natürlich als Christ, ich bin ein gläubiger Mensch, ist es Gott in gewisser Weise. Das ist meine Quelle, das ist mein Schutz, mein Leiter, mein in Anführungsstrichen Führer. Das Wort klingt ein bisschen doof in Deutschland, aber in gewisser Weise ist das, was mich leitet und führt und mir das Leben im Hier und Sein erleichtert. Aber für mich als gläubiger Mensch, für jemanden, der nicht glaubt, ja, kann es eine andere Macht sein.
Aber wenn ich an gar keine Macht glaube, wenn ich sage, alles ist nur Zufall und Schicksal, ich bin ins Dasein geworfen, wir sind mit der Materie allein, dann bin ich hoffnungslos verloren?
Nein, was ist denn Schicksal für Sie? Was meinen Sie mit Schicksal?
Zufall.
Was ist Zufall? Es gibt keine Zufälle. Aus dem Nix kommt nichts. Das ist ein physikalisches Dogma, Axiom. Von Nix kommt nichts. Also Zufälle, was meinen Sie damit?
Ja, ich sitze hier, was gleich passiert, da kann ich mir zwar immer einen Reim drauf machen, das macht der Mensch ja andauernd, er macht sich auf alle Dinge einen Reim und interpretiert dann einen Sinn darin und denkt, ah, das war alles sinnvoll, das musste passieren, B musste passieren, weil vorher A passiert wird, aber das ist doch alles Schwindel.
Also der stärkste Naturalist muss zugeben, dass es letztendlich für das Zusammenleben der Menschen durchaus quasi auch gewisse Grundprinzipien halt gibt. Er bezieht sich letztendlich auf gesellschaftliche Normen, auf quasi Abfolgen quasi von Naturgesetzen und damit eben auch letztendlich wie im Grunde Organismen im Tierreich oder unter den Menschen miteinander halt umgehen. Das heißt, letztendlich ist ja unser Gehirn, unser Geist die ganze Zeit dabei, Sinnperspektiven zu suchen, zu finden, Symbole dafür zu finden, wie Zeichen, wie Sprache etc. Und das ist quasi dann der Bezugspunkt. Ob dieser Bezugspunkt tatsächlich dann eben eine wie geartete mentale oder religiöse quasi Bedeutung hat, ist erstmal dahingestellt. Aber auch ein Naturalist wird davon ausgehen müssen, dass quasi er sozusagen eben auch in mentalen Kategorien miteinander oder sich selber und andere quasi versteht. Es ist nicht nur allein nur reine Biochemie.
Fixpunkt kann auch der andere sein. Sie. Ich brauche nicht Gott, aber ich brauche Sie als meinen Mitmenschen, als Fixpunkt.
Ja? Das ist schön, dass Sie mich brauchen als Mitmenschen. Das schmeichelt mir natürlich sehr. Nun müssen wir aber auch sagen, Psychologie und Glaube, Psychotherapie und Seelsorge, die standen und stehen sich ja häufig sehr skeptisch gegenüber. So ein bisschen Igitt. Warum eigentlich?
Ich kann das jetzt nur von der Seite der Psychotherapie, Psychiatrie, wir sind ja eher Ärzte, also biologische Psychiater primär. Das heißt also, wir sind sehr medizinisch, sehr naturwissenschaftlich herangegangen und betrachten auch viele psychische Phänomene als neurobiologisch bedingte Reaktionsweisen. Als Naturwissenschaft ist man gegenüber allem, was nicht erklärbar ist, schon sehr kritisch und skeptisch gegenüber. Und ich glaube, die Seelsorge kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Sie braucht die Naturwissenschaft nicht. Glauben hat nichts mit Wissen zu tun. Da ist die erste Schwierigkeit in gewisser Weise. Trotzdem arbeiten wir beide an einem Objekt, Subjekt, die Psyche des Menschen. Nur die Zugänge sind unterschiedlich.
Die Psychotherapie versteht sich als wissenschaftliche Verfahren. Das heißt, ähnlich sozusagen wie bei Medikamenten oder anderen Behandlungen geht man eben quasi über empirische Studien und will eben auch nachweisen, was ist die Effektivität, was sind Nebenwirkungen etc. Die Seelsorge, die quasi im Grunde ein sehr einzelfallbezogenes Verfahren halt ist quasi und ein theologisches Verfahren und eben nicht ein medizinisches Verfahren, wird eben doch sehr beäugt, als ob da quasi irgendeine spirituelle Dimension angesprochen wird, die man dann eben nicht mehr einfangen kann. Deswegen ist traditionsreich bis heute ein starkes Misstrauen und auch eine Trennung dieser beiden Sphären. Und dadurch sind wir sozusagen in den letzten Jahren, wo wir eben mit dem Buch und entsprechenden Studien und anderen Veröffentlichungen in diese Richtung gedacht haben, auch werden wir auch eher dann kritisch beäugt, dass wir da eben eine Fachgrenze überschreiten, die eben schwerlich einzuholen ist.
Gut, es kommt aber auch davon her, dass wir in der Psychiatrieausbildung oder Psychotherapieausbildung Religion als was genuin Individuelles betrachten sollten und wir da absolut nicht rangehen sollen. Also wir dürfen fragen, welcher Religion gehören Sie an und gehen zu häufig in die Kirche und damit hat sich die Sache. Wir dürften nicht weiter im Sinne der Untersuchung von Grenzüberschritten auch nicht das Individuum oder den Patienten weiter befragen, inwieweit die Religion, der Glaube eine Rolle spielt. Also das haben wir auch so gelernt. Davon sind wir jetzt in den letzten Jahren schon, glaube ich, etwas abgekommen.
Ja. Nun lädt Ihr Buch ja zum Denken ein, warum nicht Grenzen überschreiten? Das ist ja immer spannend. Kommen wir mal auf das Buch zu sprechen. Sie sagen, dass die Heilmethoden von Jesus der Psychotherapie durchaus ähnlich sind. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Jesus arbeitet sehr, sehr stark mit Berührung. Das heißt, er wendet sich den Menschen zu und berührt sie. Das Handauflegen ist eine der Maßnahmen, die sehr häufig quasi durch Jesus im Neuen Testament quasi angewandt wird. Was wichtig ist quasi, dass Jesus darauf abzielt, die sogenannten Selbstwirksamkeitskräfte des Menschen quasi zu stimulieren. Er sagt an vielen Stellen, nicht ich habe dich gerettet, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Also das heißt, er versucht eine Kraft in einem Menschen anzusprechen, die dazu führt, dass es den Menschen im Leiden, sei es körperlich oder seelisch, dann anschließend besser geht. Dann kann man von Jesus als Therapeut sehr viel lernen, dass er doch sehr, sehr sanftmütig oft reagiert. Also es gibt ja viele Begebenheiten, Pharisäer und andere, diese große Menschenmenge und die Jünger wollen eigentlich ihn immer schützen und sagen, wir brauchen jetzt Pause. Und Jesus ist quasi eigentlich da sehr liebevoll zugewandt und sagt, lass die Leute, sie wollen etwas essen, sie wollen ruhen, sie wollen auch sich sozusagen in irgendeiner Weise auf das Leben und die Wunder quasi einlassen. Das sind alles so Momente, die quasi ihn sehr in die Nähe rücken von dem, was wir heute modern tun.
Wenn ich noch ergänzen kann, ist dieses ohne Vorurteile und auch bewerten dem Menschen, sei es die Hure, dem Sünder, dem Kranken, Leberkranken, ganz offen und immer gleich in gewisser Weise entgegenzutreten. Also nicht mit dir trete ich nicht in Kontakt, du bist ein Aussätziger. Und das ist ja für uns jeden Tag wichtig, dass wir jeden Patienten, egal aus welcher Schicht er kommt, egal mit welchem Laien, in gewisser Weise so annehmen, wie er ist und wie er zu uns ankommt. Also das ist etwas, was man sehr gut aus der Figur von Jesus immer wieder aus den Geschichten erkennen kann.
Kommen wir nochmal auf den Fixpunkt Gott und Glaube an Gott zu sprechen. Kann man denn zu Gott, ja, ich sage das mal so, eine therapeutische Beziehung aufbauen? Ich kann mich doch nicht bei Gott auf die Couch legen. Gott ist doch viel zu abstrakt, mit dem kann ich doch mich nicht unterhalten.
Wir gehen davon aus, dass Gott für das Dialogprinzip steht. Wir gehen davon aus, dass man in einem Gebet ein inneres Gespräch führt. Gott ist tatsächlich dann vielleicht wie ein klassischer psychoanalytischer Therapeut jemand, der nicht sehr viel dazu sagen wird. Aber er bietet quasi irgendeine Form von Projektion. Er bietet etwas, wo der Einzelne sozusagen den Eindruck hat, da hört jemand zu. Er gibt quasi vielleicht kleine Hinweise. Es geht um die innere eigene Auseinandersetzung. Deswegen sind ja Gebete, christliche Gebete, auch zum Beispiel muslimische Gebete, absolut wichtig für die eigene Versenkung, auch das Ritualhafte und letztendlich quasi in dieser Art inneren Selbstbefragung gegenüber von Gott tatsächlich so etwas wie Seelenruhe zu finden.
Warum die alten Geschichten der Bibel uns heute Halt geben, so der Untertitel Ihres Buches. Nehmen wir noch mal ein Beispiel heraus. Sie geben ja praktische Beispiele. Depression, schweres Krankheitsbild. Und Sie sagen, Hiobs Geschichte, Hiob im Alten Testament, sei eine Krankheitsgeschichte der Depression.
Also in Hiob kann man alle Phasen der Depression gut erkennen, angefangen von den körperlichen Beschwerden, Schmerzen bis hin zu Hautekzemen, bis hin zu Selbstzweifel, zu Gott, warum bestrafst du mich, was habe ich falsch gemacht, also die Schuldgefühle, bis hin, dass sich jemand sozial zurückzieht oder ausgegrenzt wird und so weiter und so fort. Also alle Phasen der Depression. Und dann fängt irgendwann Hiob sich auch zu wehren. Sagt, ich, warum ich? Und Gott, zeige dich, erkläre mir, warum muss ich leiden? Teilweise ist aber Hiob auch völlig verzweifelt und sagt, ach, hoffentlich geht alles zu Ende, ich will sterben. Also das ist etwas, was wir bei depressiven Patienten immer wieder nahezu täglich auch hören, diese verschiedenen Phasen. Und das Wichtigste ist, ein gemeinsamer Aspekt ist, dass viele unserer Patienten sich immer wieder fragen, warum gerade ich? Ja, und das ist auch eine Kernfrage, die Hiob hat. Und er erwartet eine Erklärung von Gott. Kommt sie? Nein.
Das ist ja die große Frage. Warum passiert mir was? Wie kann Gott überhaupt das Leiden in der Welt zulassen? Da kann auch die Bibel keine so richtig befriedigende Antwort finden. Selbst Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Augenblick, wo er zum Atheisten wird.
Letztendlich zeigen all die Geschichten mit Hiob oder auch Jesus am Kreuz, was wir in unserem Buch ja auch im Sinne der Einsamkeit ja thematisieren, dass quasi der Mensch quasi an die äußerste Grenze kommt, wo er glaubt, er ist hoffnungslos verloren und er möchte eigentlich nur noch quasi das Leiden beenden und sterben und keiner wird ihn retten halt. Der Clou der Hiob-Geschichte ist am Ende, dass Gott keine Antwort gibt. Er zeigt seine Größe. Und das bedeutet eigentlich nur, dass Hiob aufgefordert wird, in seinem vertieften Glauben quasi festzuhalten und das quasi im Grunde als letzten Anker zu betrachten. Und das ist auch dasjenige, was in diesen berühmten Worten von Jesus am Kreuz aufscheint, halt, dass letztendlich quasi auch an diesem letzten finstersten Punkt gibt es quasi im Grunde jemanden, eine Kraft, die tatsächlich den Menschen halten wird, sofern dieser Mensch daran festhalten mag. Jesus ist ja an dem Abend vorher schon in eine Depression quasi versunken, als er sagte, lass den Kelch an mir vorbeigehen halt. Er war groß am Hadern, ob er sozusagen seine Mission eben zu Ende bringen kann. Und letztendlich in diesem letzten Augenblick, divergiert ja zwischen den verschiedenen Evangelien auch, dass er tatsächlich diese Zuversicht, dass er am Ende gerettet wird, nicht verloren hat.
Wir haben in der Psychiatrie und Psychotherapie immer wieder das Momentum, wo wir unseren Patienten sagen müssen, wir wissen nicht, warum du diese Depression jetzt bekommen hast. Es sind mehrere Belastungsfaktoren, aber die genaue Ursache können wir dir auch nicht sagen. Es geht nicht darum, dass die Patienten verstehen, warum die jetzt die Depression haben, sondern dass sie die Erfahrung machen, okay, trotz der Depression ist jemand da, der sich kümmert um mich und der mir hilft, aus diesem Loch rauszukommen. Und da sieht man so ein bisschen auch die Parallele zu der Hiobsgeschichte.
Aber wenn da jemand sagt, ach lieber Gott, du kannst mich mal, ich spiele das Spiel nicht mehr mit, ich bleibe jetzt hier der hadert und der sagt, warum hast du mich verlassen, oder Gott antwortet nicht, er gibt mir kein Zeichen.
Dann ist das im Grunde auch in Ordnung halt. Es wird es auch immer wieder Menschen geben, die das quasi für sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht denken und annehmen können halt. Nur müssen sich diese Menschen fragen, was sie sozusagen in dieser großen Ordnung des Kosmos, so irgendein Krümelchen von Sinn für sie quasi gesteckt hat. Ist es tatsächlich nur eben der reine Zufall? Man ist quasi im Grunde ein Staubkorn, der für wenige Nanosekunden quasi in der Geschichte des Universums quasi erscheint? Oder ist es letztendlich eine Form, wo wir eingebunden sind. Und kein Mensch wird leugnen, dass er quasi in diesem riesigen Universum in irgendeiner Weise mal gewesen ist. Teil sozusagen einer Natur, Teil vielleicht eines göttlichen Zusammenhangs gewesen ist. Und das könnte eben bedeuten, dass ich darin quasi in irgendeiner Weise auch meine Orientierung und Halt finde, auch wenn ich sozusagen nicht an eine ganz persönliche Auferstehung oder wie geartete Erhöhung am Ende glaube.
Es ist auch völlig normal, zweifeln zu haben und zu hadern. Also jeder von uns, auch, also wie gesagt, ich schätze mich wie einen gläubigen Menschen ein, aber ich hatte auch Phasen, wo ich zwischendurch nicht so gläubig war. Das gehört dazu in der Reifung auch seines Glaubens. Immer hundertprozentig an Gott zu glauben, fände ich auch etwas sonderbar. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand zwischendurch auch zweifelt und sich auch etwas distanziert und entfremdet. Das ermöglicht aber nochmal zu erkennen, okay, ich habe es anders versucht, da war nichts, also gehe ich wieder den Weg zurück zu Gott.
Kann die Heilige Schrift wie eine Therapiesitzung wirken? Ist das Ihre Erfahrung als Psychotherapeutin, als Psychotherapeut?
Sie kann in Ergänzung im Rahmen von psychotherapeutischen Arbeiten ganz, ganz viel in Einzelfällen quasi bringen. Wir würden nicht so vermessen sein zu sagen, okay, das ist das Allheilmittel. Wir sind nicht so vermessen, dass wir jetzt große Gruppen therapeutische Sitzungen ansetzen und im Endeffekt quasi missionieren oder ähnliches. Nein. Es geht darum, dass wir quasi biblische Geschichten, die als Beispiele, als orientierende Chiffren des menschlichen Lebens versuchen aufzufassen, und wenn es dann passt und wenn Menschen sich davon sozusagen angesprochen fühlen, dann quasi kann man das entsprechend vertiefen. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass all das, was wir in den letzten Jahren mit Patienten getan haben, und wir wollen es jetzt auch noch intensivieren, bedeutet das eigentlich eine Bewusstseinsebene, die vielfach in unserem Fachgebiet verloren gegangen ist, wo Patienten auch in ihrer seelischen Not ansprechbar sind. 50% der Patienten gehören keiner Konfession mehr an. Diejenigen, aber auch all diejenigen, die das noch tun, fühlen sich quasi, das sind so Archetypen, wo quasi, wenn wir davon kommen mit Gott und Teufel und Engel und Hiob und Jesus und so weiter, öffnen sich sozusagen Sinnperspektiven. Und das ist, glaube ich, für psychotherapeutisches Arbeiten sehr wertvoll.
Und die können sich dann auch viel neutraler, ohne dass sie vielleicht schlechte Kindheitserfahrungen gemacht haben, diesen Themen nähern. Sie würden ja nicht, das ist vielleicht der Unterschied zu einer Seelsorgerin, einen Seelsorger mit ihren Patienten gemeinsam beten, oder?
Warum nicht? Also wenn es nicht schadet. Alles ist, glaube ich, machbar, solange es dem Patienten hilft, für ihn den richtigen Weg zu kommen. Für ihn selber. Gebete, das ist jetzt ein neues Forschungsprojekt, was wir demnächst starten werden, dass wir tatsächlich mit Patienten, die natürlich das für sich als eine Möglichkeit sehen, also nicht im Sinne, dass jeder das bekommen soll, sondern wirklich nur für die Religion, Glaube, Beten irgendwie eine Sinnquelle ergibt, dass wir auch in der Klinik bei uns Gebete anbieten werden können.
Das werden wir tun, zusammen mit quasi religiösen Menschen, ja, die das auch quasi in dem Sinne hauptamtlich tun, wo wir sozusagen versuchen wollen, inwiefern quasi gemeinsames Beten am Abend tatsächlich quasi zum Beispiel an Depressionen leidenden Menschen eine Verbesserung halt bringt. Sei es einer inneren Einkehr, irgendeiner Form von Hoffnungsdimension etc. halt. Jetzt kann man lange darüber diskutieren. Ein religiöser Mensch fasst ja vieles, auch seine Krankheit und sein Leiden, von Gott gegeben halt auf. Warum sollte er im Grunde sagen, die Medikamente oder andere Dinge wie auch eine Operation würden ihm helfen, wenn Gott im Grunde es gegeben hat und genommen hat? Eine lange, lange Diskussion. Und letztendlich ist unser Ansatz das im Grunde des Augmentativen, das heißt das Zusätzliche. Der Mensch ist körperlich, der Mensch ist geistig und der Mensch ist eben auch seelisch, das heißt im geistlichen Sinne, und ist quasi auf dieser spirituellen, religiösen Weise eben ansprechbar, zum Beispiel eben durch religiöse Praktiken wie das Beten. Und das kann und sollte quasi eine zusätzliche Kraft eben dann geben.
Das ist, entspricht ja mehr unserem Vorstellen des richtigen therapeutischen Arbeitens, den Menschen, der uns gegenüber sitzt, in Gänze zu erfassen, zu verstehen. Und dazu gehört bei einigen auch der Glaube, ganz einfach.
Umgekehrt kann man sagen, wenn sozusagen jetzt die religiösen Menschen kommen oder auch die Priester oder die Imame, die sagen letztendlich, ja, dein Leiden wird quasi durch Gott quasi, durch Ehrfurcht und quasi zunehmende spirituelle Stärkung wird das weggehen, dann würden wir sagen, ja, das ist richtig, aber auch Medikamente und andere therapeutische Formen sind ja im weitesten Sinne von Gott gegeben. Also können sie natürlich auch helfen. Das wäre sozusagen eigentlich so die ganzheitliche Sicht auf die Dinge.
Vielen Dank, wir werden das weiter verfolgen. Ich lade Sie gerne noch mal ein, wenn Sie die Erfahrung auch weiter mit Gebeten gemacht haben. Das ist für uns natürlich auch sehr spannend. Vielen Dank, Professorin Paraskevi Mavagyoglu und Professor Georg Juckel. Die Psychotherapeutin und der Psychotherapeut haben ein spannendes Buch darüber geschrieben, wie und warum die alten Geschichten der Bibel uns heute Halt geben können. Wie die Seele wieder Frieden findet. So heißt das Buch. Es ist im Bonifatius Verlag erschienen. Das Buch hat 225 Seiten. Kostet 20 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Besten Dank.
Herzlichen Dank.